Liebe Gemeinde, in meiner stillen Zeit lese ich den Hebräerbrief. Vieles ist dann natürlich nur verständlich, wenn ich so den Kontext bedenke und auch die Aussagen noch hinzufüge, die im Alten Testament gemacht werden. Denn der Verfasser des Hebräerbriefes bezieht viele Ereignisse aus dem Alten Testament mit in seinen Text ein, zum Beispiel den Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung oder auch die Landnahme. Alles gliedert er auch so in seine Aufgaben ein, in seine Aussagen ein. Vor 2 Wochen predigte Pfarrerin Katunga über den Text aus Hebräer Kapitel 4, Verse 12 und 13. Und das hat mich bewogen, die anschließenden Verse 14 und 16 als Text meiner Ansprache zu verwenden. Pfarrerin Katunga trug Gedanken und Aussagen zum Wort Gottes vor, so wie es die Bibel und auch der Hebräerbrief sehen. Der Briefschreiber beschreibt Gottes Wort als ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist voneinander scheidet. Aber, so lautete ihre Aussage, das Wort Gottes ist Jesus, der uns Menschen mit der Liebe Gottes zusammenführt, und das Wort Gottes ist keine Waffe, die uns Menschen Angst und Schmerzen und Not machen soll, sondern sie soll uns mit Gott verbinden und soll uns Gottes Liebe zeigen. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Isenheimer Altar. Ist vielleicht kein besonders gutes Bild, aber dieses Bild beschreibt in sehr schöner Weise den heutigen Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Es zeigt, dass die Existenz Jesu von seiner Verkündigung der Geburt an bis zu seiner Auferstehung. Und ich denke, das ist eine gute Verbindung, um auch diesen Text gut zu verstehen. Aber ich lese jetzt erst den Text. Da wir nun einen großen hohen Priester, Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben mag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun hinzutreten mit Freude zu dem Thron der Gnade, mit Freudigkeit, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wenn ihr das Bild anschaut, erkennt ihr Jesus als den Auferstandenen in einem strahlenden Licht. Aber der Auferstandene hat durchbohrte Hände, durchbohrte Füße und eine durchbohrte Seite. Das ist der große hohe Priester Jesus, der die Himmel durchschritten hat. Und der Weg Jesu zum Sieg am Kreuz und zur Rechten Gottes des Vaters ging nicht ohne Leiden. So stellen es Matthias Grünewald und auch der Briefschreiber uns vor Augen. Aber der Briefschreiber ermahnt uns, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und ich möchte sagen, lasst uns festhalten, trotz all der Leiden und all der Versuchungen, die uns auch nicht erspart bleiben. Die Christen damals, die Christen der Urzeit, der Urgemeinde, waren Juden und sie wurden um Jesu Willen aus Jerusalem vertrieben. Und sie haben sich so in ihrer Bedrängnis und in ihrer Not und in ihrer Vertreibung überlegt, sollten wir nicht zum jüdischen Tempeldienst wieder zurückkehren? Und wir können ja später, wenn sich wieder ruhigere Zeiten ergeben, wieder zum christlichen Glauben zurückkommen. Aber der Schreiber des Briefes an die Hebräer warnt sie eindringlich vor einem solchen Schritt. Denn er sagt, ein solcher Schritt sei nicht möglich, denn sie würden das Ziel verfehlen, Gottes vollkommenen Frieden zu erlangen. Und daher kommt auch die ernste Mahnung des Briefschreibers, und ich lese da einige Verse aus dem 6. Kapitel, denn eines steht fest, wenn Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden, wenn sie die guten Gaben des Himmels zu spüren bekamen und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten und wenn sie das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt haben und sich dann doch von Gott abwandten, ist es unmöglich, sie wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Denn sie nageln den Sohn Gottes praktisch noch einmal ans Kreuz und setzen ihm dem öffentlichen Spott aus. Und wir beten jeden Sonntag im Gottesdienst, und wir haben das auch heute getan, sprechen wir das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das andere kennen Sie und haben Sie ja auch gesprochen. Aber in diesem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses geht es um diesen Jesus Christus, den wir bekennen. Und von ihm hängt alles ab. Und von ihm wird gesagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Sicher kennen Sie den Versuchungsbericht aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Das ist die Geschichte der 40-tägigen Versuchung Jesu in der Wüste, wo ihn auch der Satan angegriffen hat und ihn von Gott abwenden wollte. Aber Jesus hielt stand und er wehrte sich mit dem Wort Gottes und hielt an Gott, seinem Vater, unverbrüchlich fest. Aber Jesus wurde im Verlaufe seiner Lebenszeit, seines Dienstes, zu mehreren Malen versucht. Und er wurde sogar auch von seinen vertrauten Jüngern versucht. Und er litt oft unter ihrem Unverständnis und in ihren falschen Einsichten. Und so lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 16, da heißt es, und dann begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und sagte zu ihm, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Und die Bibel berichtet von vielen Menschen, die in Versuchungen und in Anfechtungen standen. Und auch im Alten Testament lesen wir von vielen Versuchungen und Prüfungen. Denken Sie zum Beispiel an Abraham, von dem Gott forderte, er solle seinen einzigen heißgeliebten Sohn opfern. Und Abraham geht und gehorcht dem Wort Gottes. Wir finden diese Begebenheit im 1. Buch Mose, in Kapitel 22. Männer und Frauen des Alten und des Neuen Testamentes kämpften mit Versuchungen. Aber diese Männer und Frauen besaßen alle einen vorbildlichen Glaubensmut. Und die Quintessenz dieser Versuchungs- und Glaubensberichte lautet, dass Glaube und Versuchung zusammengehören. Es ist natürlich, dass der Glaube geprüft wird. Und dieses ist auch der Faktum der Hauptaussage des Jakobusbriefes. Und da es nun natürlich ist, dass der Glaube geprüft wird, sollen die Versuchungen den Glauben nicht zunichte machen, sondern Versuchungen, die wir bewältigen, sollen den Glauben, unseren Glauben, stark machen. Denn Versuchungen bringen, wenn wir sie bestehen, einen stärkeren Glauben hervor. Und ich denke, wir Christen heute sollten nicht glauben, dass uns solche Bewährungsproben und Prüfungen erspart bleiben. Gott möchte uns prüfen, sind wir bereit, um unseres Glaubens und unseres Gottvertrauens willen, auch liebgewordene Menschen, Verhältnisse oder Pläne aufzugeben. Vor Jahren lehrte mich Gott, meine geliebte Frau loszulassen und doch über den Verlust, Gott treu zu bleiben und ihn unverändert zu lieben und ihm zu vertrauen, nicht mit ihm zu hadern und ihm Vorwürfe zu machen. Und an ihrem Grab verstand ich plötzlich, was es heißt, Christ zu sein. In dieser halben Stunde der Trauerfeier war mein Herz und meine Augen wirklich offen für Gottes Fürsorge. Ich erkannte, warum ich beim Verlust meiner Frau nicht von Kummer und Verbitterung überwältigt wurde. Natürlich habe ich geweint. Ich war auch traurig und hoffnungslos. Aber ich wusste und ich weiß, dass ihr Glaube an Jesus Christus sie errettet hatte. Jetzt hatte sie ewiges Leben. Das habe ich in ihren Augen und in ihren Worten immer wieder wahrgenommen, auch während ihrer Krankheit und auch in den letzten Augenblicken vor ihrem Sterben. Es war eine Erkenntnis, die mich beim Abschied an diesem Grab durchwirkte, dass ich spürte, es war ein bereicherndes, ein warmes, ein tröstendes Erlebnis. In diesem Moment habe ich verstanden, was für ein großes Opfer Christus am Kreuz gebracht hat, damit wir Menschen durch ihn ewiges Leben haben. Nicht die Lehre von Christus, sondern hat mein Herz erfüllt, die Gegenwart von Christi Geist erfüllte mich und machte mich ganz getrost. Die Verse der Bibel mögen Christus wunderbar beschreiben, doch es lag an mir und es liegt an mir selbst, dass ich Gott an mir und meinem Leben wirken lasse. Und die Talsohle des Vermissens und des Verlustes muss jeder selbst durchschreiten. Aber wir haben einen treuen Begleiter, Tröster und Hirte, der uns auch im Tal der Todesschatten nicht verlässt. Und auf dem Bild der Auferstehung, das Matthias Grünewald so wunderbar dargestellt hat, zeigt er Jesus wie in einer aufgehenden Sonne. Dann aber ist diese Auswirkung dieser Auferstehung, so empfand ich es, eigentlich sehr, sehr unscheinbar. Selbst seine Jünger zweifelten und glaubten nicht, dass diese Auferstehung wirklich geschehen ist. Und Jesu Hand und treues Geleit geschah in der Stille, im Verborgenen, im Inneren dieser Menschen. Und zu seiner Zeit hat er es offenbar gemacht und hat durch sie auch offenbar werden lassen, dass Ermutigung und Hilfe geschieht durch diesen auferstandenen Jesus. Und so waren diese Jünger auch mutig, in die Welt hinauszugehen und sein Evangelium zu verkünden. Der Rundgang durch einige solcher Versuchungs- oder Bewährungsberichte soll natürlich nicht bedeuten, dass wir als Christen sie leicht überwinden. oder dass sie uns erspart bleiben. Wir stehen mitten in der Welt, inmitten dieser vielfältigen Versuchungen, von denen es viel mehr gibt, als ich je berichten könnte und aufzählen könnte. Und darum ist dieser letzte Satz des Predigttextes so wichtig, denn nach dem Blick auf Jesus und der Analyse der Versuchungen zeigt er uns die Möglichkeit, wie wir als Christen mit der Versuchung umgehen können. Da schreibt der Hebräerbrief: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hier ist vom auferstandenen Jesus Christus die Rede, der uns den Zugang zu Gottes Gnade schenkt. Nun, der Gnadenthron ist auch ein Bild aus dem Alten Testament. In der Stiftshütte und in dem salomonischen Tempel gab es das Allerheiligste. Das war der Raum, in den der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte. Und er musste das Blut von Opfertieren an die Bundeslade sprengen, zur Vergebung seiner eigenen Sünden und zur Vergebung der Sünden des Volkes. Und der Schreiber des Hebräerbriefes überträgt nun diesen Gnadenthron auf Jesus. Das ist das sichtbare Zeichen, sagt er, der Gegenwart der Gnade und Vergebung Gottes. Und Jesus Christus hat uns diesen Zugang zu dieser Gnade Gottes geöffnet. Und Jesus ist auferstanden, damit wir Zuversicht bekommen. In einer Zeit, in der alles so beliebig erscheint, ist die christliche Hoffnung umso wichtiger. Der christliche Glaube schenkt uns Zuversicht, die wir für das alltägliche Leben brauchen. Und damit können wir den Versuchungen der Gegenwart widerstehen und die Herausforderungen der Zukunft meistern. Und darum hat auch Matthias Grünewald den Auferstandenen in diesem hellen, gelben Licht gemalt. Das ist die Hoffnung, Hoffnung für unsere Welt, die sie findet in diesem Auferstandenen. Und er möchte, dass seine Kinder, seine Christen, seine Nachfolger hinausgehen in die Welt und bezeugen, dass Christus die Hoffnung der Welt ist. Und weiter ist Christus auferstanden, damit wir Barmherzigkeit finden. In einer Zeit, in der die Unbarmherzigkeit zu siegen scheint, wirken kleine Zeichen der Liebe Wunder. Barmherzig zu sein erfordert Mut und Stärke. Und mit Barmherzigkeit gewinnst du die Menschen, mit denen du es zu tun hast, für dich. Barmherzigkeit für die ungeborenen Kinder im Mutterleib, damit sie das Licht der Welt erblicken. Barmherzigkeit für die zerbrochenen Ehen, damit die Wunden der Partner heilen können. Barmherzigkeit für Menschen, die ein Dach über dem Kopf und Brot für ihr Leben suchen. Barmherzigkeit für Menschen, die mit ihrem Geschick kämpfen und unterzugehen drohen, aber Barmherzigkeit auch mir gegenüber, dass ich mich annehmen kann, wie Gott mich geschaffen hat und mein Leben gestalten wird. Zuletzt ist Christus auferstanden, damit wir Gnade bekommen in einer Zeit, die gnadenlos scheint. In dieser Zeit ist Vergebung umso wichtiger. Und weil Jesus uns vergeben hat, können wir Gottes Gnade erleben. Stell dir vor, du kannst mit all deinem Groll und deinem Ärger, deinen Enttäuschungen und deinen Verletzungen und deinem Schmerz, alles, was dich niederdrückt und dich belastet, zu Jesus kommen und es bei ihm ablegen. Er hilft dir, er nimmt dir deine Last ab, dass du unbeschwert und gestärkt weitergehen kannst. Und das zeigt sich auch in unserem Bild von dem Auferstandenen, der unbeschwert von allen Leiden in die Herrlichkeit bei Gott geht. Es ist Gnade, die mit der uns Gott beschenkt, dass wir zu ihm kommen können. Und es ist Gnade, dass wir auch Unvollkommenes in unserem Leben und Glauben ertragen können. Und der heutige erste Sonntag der Passionszeit heißt Invocavit. Es heißt, er ruft mich an. Und der Satz geht weiter, denn mit dem, was Gott dann macht, darum will ich ihn erhören. Wir dürfen zu Gott kommen und dann bekommen wir von Gott Hilfe. Wir empfangen Zuversicht, Barmherzigkeit und Gnade. Und der christliche Glaube bietet uns den Schutzraum, damit wir selbst barmherzig, anteilnehmend, hilfsbereit werden, aber auch verletzlich werden können. Und wenn wir diesen Schutzraum haben, werden wir fähig, unser Leben und unseren Glauben mit Jesu Hilfe zu meistern. Denn wir haben sein Versprechen. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen.